Ich freue mich sehr, mal wieder bei euch zu sein. Das ist lange her, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, 16 Jahre ist das her. Das war kurz, nachdem ich volljährig wurde, war ich mal bei euch zum Predigen. Damals begann ich meinen Dienst an der Bibelschule Brake. Und trotzdem fühle ich mich sehr vertraut hier mit euch, auch wenn das schon lange her ist, dass ich mal hier war. Ich kann kaum weglaufen vor euch. Die Hälfte unserer Mitarbeiterschaft ist, glaube ich, hier bei euch, zumindest gefühlt. Die Hälfte unserer Schülerschaft ist bei euch, gefühlt, wenn ich mich so umschaue. Und wenn ich dann mal Freizeit habe und ich stehe auf dem Fußballplatz, dann ist die andere Hälfte eurer Mannschaft da, die irgendwie mit dem CSL verbunden ist. Also ich fühle mich sehr eng verbunden mit euch, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich glaube, zu mir muss ich nicht so viel sagen. Eben Matthias Rüther, 53 Jahre, verheiratet, 2 Kinder haben wir. Wir haben letztes Jahr Silberhochzeit gefeiert, meine Frau und ich, und wir waren unterwegs zu einer Silberhochzeitsreise. Das ist jetzt schon die Einleitung zu meiner Predigt. Wir waren unterwegs also zur Silberhochzeitsreise und da haben wir eine Skulptur besichtigt, und zwar die berühmteste Skulptur der Kunstgeschichte. Welche könnte das wohl sein? Die berühmteste Skulptur der Kunstgeschichte. Keine Ahnung, doch ich vermute, ihr ahnt es. Es ist der David von Michelangelo. Meine Frau und ich, wir waren in Florenz, dort steht der David, eine recht imposante Skulptur. Man sagt, er wäre ja die berühmteste Skulptur der Kunstgeschichte. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht vom David, aber habe im Vorfeld gedacht, Mensch, so ganz jugendfrei ist das Bild nicht, ne? Ob das nun so passend ist für den Gottesdienst, von daher habe ich ein bisschen nachgearbeitet. Schaut mal, da ist er. Also das ist der David, die berühmteste Skulptur der Kunstgeschichte, sehr imposant. 5,17 Meter hoch ist die gesamte Skulptur, 5 Tonnen schwer, in 3-jähriger Arbeit entstanden. Und um diese Entstehung rankt sich eine sehr interessante Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Mitte des 15. Jahrhunderts, da kamen die reichen Wollweber in Florenz auf den Gedanken, Mensch, wir brauchen eine Skulptur, möglichst groß, möglichst imposant, wir wollen den David. Dafür kauften sie einen Marmorblock, riesig groß, und zwar vom Feinsten, Carrara-Marmor. Dann hatten sie diesen Block dort und dann gaben sie den Block an Agostino di Duccio, einer der berühmtesten Bildhauer damals. Er nahm diesen Block, fing an zu arbeiten und legte dann aber nach kurzer Zeit den Meißel beiseite und sagte, da wird nichts draus. Die Wollweber gingen dann wieder auf die Suche und kamen zu Antonio Rossellino, ebenfalls ein sehr bekannter Bildhauer, und sagten, mach mal weiter. Er nahm Hammer und Meißel, arbeitete weiter und legte auch nach kurzer Zeit das Werkzeug wieder beiseite und sagte, da wird nichts draus. Dieser Block war irgendwie ein bisschen verformt. Heute sagen Kunsthistoriker, für den linken Arm, da fehlte die Masse am Stein, da konnte man irgendwie nichts draus machen. Und alle Bildhauer meinten, das wird nichts. Dann lag dieser Block einige Jahrzehnte in einem Garten im Kloster, bis sie irgendwann zu Michelangelo kamen und sagten, mach du mal weiter. Der ging ins Kloster, sah sich diesen Marmorblock an und fing sofort an zu arbeiten, brachte den in seine Werkstatt und schloss sich dort 3 Jahre ein, von 1501 bis 1504. Niemand durfte sehen, was er da macht. Er arbeitete 3 Jahre daran, bis er dann irgendwann dieses imposante Bild der Öffentlichkeit präsentierte. Er hat sich vorher eingeschlossen, weil er sagte, später sollen die Menschen nur das sehen, was ich schon vorher gesehen habe in diesem Block. Die sollen nicht diese unfertige Arbeit sehen, sondern nur das, was ich vorher auch schon in diesem Block gesehen habe. Michelangelo hat mal Folgendes über seine Skulpturen gesagt. Er sagte, ich sehe sie, sie stecken schon im Berg drin, ich muss sie nur noch herausholen. Das war sein Ansatz. Ich sehe sie in diesem Berg, sie sind schon drin in diesem Berg, ich muss sie nur herausholen. Ein Bildhauer muss das fertige Bild vor Augen haben, der kann nicht einfach mal irgendwo anfangen zu meißeln. Michelangelo sah diesen Block und wusste, was daraus werden konnte. Er hat den fertigen David schon im Kopf gehabt und hat nur noch alles weggenommen, was störte. Ich glaube, der Apostel Paulus war ein geistlicher Michelangelo. Wenn er Menschen sah, dann sah er, was daraus werden kann oder was daraus werden soll, was Gott möchte, was aus diesem Menschen wird. Paulus hatte das, die Endgestalt vor Augen, was aus dir und aus mir mal werden soll. Und damit meine ich nicht das, was in der Zukunft mal auf uns zukommt, sondern was soll aus dir und aus mir werden, wenn du irgendwann alt bist und mit dem Herrn in dieser Welt gelebt hast? Was soll am Ende dastehen? Paulus beschreibt das im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Ein Vers, über den ich oft hinweggelesen habe, der ist mir irgendwann bei der stillen Zeit mal so richtig ins Auge gesprungen und ich merkte, ja, stimmt. Das will Gott von mir. Das ist die große Linie. Das ist der Wald, den man sehen muss vor lauter Bäumen. Darauf läuft es hinaus. Was lesen wir dort? Dort steht Folgendes. Das Ziel, oder man könnte auch übersetzen, das Endziel, das Ziel der Weisung aber ist, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Ziel, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist der fertige David. Das ist das Endziel. Wenn wir irgendwann alt geworden sind, wenn der Herr uns das schenkt, in unserem Schaukelstuhl sitzen und auf unser Leben zurückblicken und jetzt unser Leben anschauen, dann muss das dastehen. Das ist das Ziel. Das heißt, diese Predigt heute Morgen, wir werden gleich diese drei Dinge miteinander anschauen. Was bedeutet das? Reines Gewissen, reines Herz, gutes Gewissen, ungeheuchelter Glauben. Diese Predigt heute Morgen, das soll ein Blick nach vorn sein, für mich persönlich, was ich mir wünsche, was im Alter dastehen soll. Für dich persönlich, was will Gott aus dir noch herausarbeiten? Aber dann auch, was sollte mein Ziel sein, wenn ich mit jungen Menschen arbeite? Wir haben hier gerade gehört, Kindermitarbeiter werden gesucht. Wenn du Kinderarbeit hier in der Gemeinde machst, was soll am Ende dastehen? Was soll aus diesen Kindern werden? Was wollt ihr herausarbeiten? Was wollt ihr fördern? Der kleine Phil, der jetzt hier in dieser Welt ist, wenn er mal ein junger Mann geworden ist und selbst in der Welt steht, was soll aus ihm geworden sein? Was für ein Mann Gottes stellt Gott sich vor? Drei Dinge, die ich als Gottes Ziel mit meinem Leben mal bezeichnen möchte. Zunächst mal fällt allerdings auf, dass es hier um die Liebe geht. So könnte man das auch zusammenfassen. Paulus sagt, das Ziel der Weisung aber ist Liebe. Das verwundert uns nicht oder muss uns nicht verwundern. Als Jesus danach gefragt wurde, was ist das größte Gebot, da sagte er genau das. Es geht um Liebe. Es geht um Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Aber hier führt Paulus noch aus, wie diese Liebe aussehen soll. Sie soll drei Kennzeichen haben, diese Liebe. Also Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Was meinen diese drei Dinge? Gehen wir dem ersten Gedanken mal nach, dem reinen Gewissen. Was ist damit gemeint? Nun, dieser Begriff reines Herz, dieser Begriff reines Herz wird ganz oft in der Bibel im Kontext der Sünde gebraucht. Das wird euch, wenn ihr häufig in der Bibel lest, gar nicht verwundern. Reines Herz, da geht es in der Regel um Sündenvergebung. Was uns hier vielleicht als erstes einfällt, das ist der Psalm 51. Da möchte ich uns mal einige Verse lesen. Psalm 51, ein Bußgebet Davids. David hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Er wird von einem Propheten darauf hingewiesen. Erst einmal wollte er seine Schuld verschweigen, aber es blieb nicht verborgen. Der Prophet sprach ihn darauf an. Und dann kommt dieses Bußgebet Davids im Psalm 51. Und da lesen wir unter anderem Folgendes ab Vers 9. Da betet David: Entsündige mich mit Hysop und ich werde rein sein. Das ist genau dieses Wort. Und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Und jetzt kommt es in Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Ein reines Herz bedeutet nicht ein sündloses Herz. Also Paulus sagt hier nicht, am Ende unseres Lebens, wenn wir alt geworden sind im Herrn, dann müssen wir Sünde besiegt haben, dass sie gar nicht mehr da ist. Nein, nein, es geht nicht um ein sündloses Herz. Egal wie lange wir mit dem Herrn leben, wir werden immer wieder in Sünde fallen. Ein reines Herz ist ein Herz, also ein von Sünde beflecktes Herz, was zu Gott gegangen ist, um Vergebung gebeten hat und das dann wieder rein geworden ist. Paulus sagt hier, das Ziel ist, dass wir ein reines Herz haben. Das heißt, dass wir Zeit unseres Lebens unsere Sünde bekennen. Gut, jetzt magst du hier sitzen und sagen, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Besonders dann, wenn wir lange schon mit unserem Herrn unterwegs sind. Ich bin mit 20 Jahren Christ geworden. Und in dieser ersten Zeit, da war es für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn Sünde da war in meinem Leben, sofort damit zum Herrn zu gehen, es zu bekennen, zum Kreuz zu bringen und um Vergebung zu bitten. Vielleicht ähnlich wie der junge David, der recht sensibel war für Sünde in seinem Leben. Da wird er von Saul verfolgt und da werden sagen seine Leute zu ihm so, jetzt hast du eine Möglichkeit, jetzt kannst du ihn umbringen. Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Ich halte meine Finger davon fern. Später, als er König geworden war, da fällt er in Sünde und was tut er? Er verschweigt es, er versucht es unter den Teppich zu kehren. Er will irgendwie, dass es nicht bekannt wird, dieser gestandene König. Ich glaube fast, dass es uns als junge Christen leichter fällt, Sünde zu erkennen, zu benennen in unserem Leben und dann auch zu bekennen vor Gott. Gott möchte, dass wir zeitlebens, dann, wenn wir Sünde in unserem Leben erkennen, es zu ihm bringen. Nicht unter den Teppich kehren, uns nicht umschauen und fragen, oh, hat es jemand gesehen? Wenn nicht, gut, dann geht's weiter. Sünde gehört ans Kreuz. Und vielleicht fällt es gerade uns, die wir sehr lange mit dem Herrn unterwegs sind, immer schwerer auch anzuerkennen, ja, wir sind Sünder. Wir sind begnadigte Sünder, aber wir sind Sünder. Und diese Sünde gehört ans Kreuz. Es gibt nur einen Weg, Sünde loszuwerden. Auch das haben wir heute Morgen schon gehört. In der Kindergeschichte kam es auch schon so leicht durch. Es gibt nur eine Möglichkeit, Sünde loszuwerden. Und das ist, sie zu bekennen. Ganz sicher könnten viele von euch 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 auswendig aufsagen. Da heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Darum geht's. Ja, wir haben Sünde in unserem Leben. Ja, wir müssen es erkennen. Ja, wir müssen es bekennen. Und dann reinigt Gott unser Herz, unseren inneren Menschen. Das ist das Evangelium. Vergessen wir das nicht, egal wie lange wir mit unserem Herrn leben. Wir haben manchmal den Eindruck, oh Sünde, das lässt sich irgendwie auch anders aus unserem Leben entfernen. Nein, lässt es sich nicht. Reinigung geschieht heute manchmal schon fast automatisch. Du musst kaum noch was dafür tun. Ich bin vor einigen Monaten unterwegs gewesen in einer Gemeinde, war dort zum Übernachten bei guten Bekannten, kam dort in das Haus rein und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Er führte mich so in sein Wohnzimmer. Das war schon ein bisschen später und ich guckte nach oben und ich sah den Sternenhimmel da oben. Der hat einen ganz großen Wintergarten gehabt, also bestimmt 50, 60 Quadratmeter groß. Der hat irgendwann sein Haus mal aufgerissen und hat dann seine Küche, sein Wohnzimmer und sein Esszimmer alles so nach draußen verlegt. Das war ein Traum aus Glas. Hausfrauen würden jetzt sagen, das ist ein Albtraum aus Glas. Denn meine erste Frage war auch die, du, wer hält denn das sauber? Wer putzt denn die ganzen Scheiben? Und der stellte sich nur so hin, guckte mich an und sagte nur ein Wort. Der sagte dann, Lotus-Effekt. Und grinste mich an. Und ich sagte, funktioniert das denn? Ja klar, sagt er, guck doch mal hoch. Die haben wir noch nie geputzt, die Scheiben. Und ich glaube, das war schon 2 Jahre alt, ungefähr, der Wintergarten. Lotus-Effekt bedeutet, du kannst eine Oberfläche so bearbeiten, dass sie so auf der nanoskopischen Ebene eine ganz bestimmte Architektur oder Struktur bekommt, sodass Schmutzpartikel dort nicht richtig haften können. Das heißt, wenn da Wasser draufkommt, es regnet da drauf, das Wasser perlt ab und nimmt die Verunreinigung mit. Das heißt, so eine dreckige Scheibe, die musst du einfach nur in den Regen stellen, da regnet es drauf, zack, ist das Ding wieder sauber. Ach, wenn es das doch für das Herz gäbe, oder? Ja. Du setzt dich so rein in den Gottesdienst, lässt dich ein bisschen berieseln mit schöner Musik und mit guten Texten, bist so gut 1,5 Stunden hier, gehst wieder nach Hause und wunderbar, und du bist wieder rein geworden. Ah nein, sich in der richtigen Umgebung aufzuhalten, reicht nicht aus. Sich nur berieseln zu lassen von frommen Dingen reicht nicht aus. Das Herz wird gereinigt, so wie Johannes es schreibt, indem wir unsere Sünde bekennen. Dann ist er treu und gerecht. Und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Was soll am Ende unseres Lebens dastehen? Ein Mensch, der von sich weiß, dass er ein Sünder ist. Und ein Mensch, der weiß, wo es Vergebung gibt für Sünde. Und der sich reinigen lässt vom Blut Jesu. Das ist das reine Herz, was Paulus hier meint. Das Zweite, es spielt so ein bisschen mit dem guten Gewissen. Es hat auch ein bisschen etwas mit Sünde zu tun, zumindest mit der Sensibilität für Sünde. Paulus schreibt, Liebe soll aus gutem Gewissen geschehen. Und ein gutes Gewissen, der Begriff, der hier steht, der meint ein tüchtiges oder ein brauchbares Gewissen, also ein funktionierendes Gewissen. Das Gewissen ist eine ganz interessante Institution in uns, das ist so eine Art Frühwarnsystem, das hat Gott in uns hineingelegt, das Gewissen. Ein Frühwarnsystem, das uns signalisieren kann, wenn in unserem Leben etwas nicht gut läuft, noch bevor wir es vielleicht sehen mit unseren Augen oder bevor andere es sehen. Da tickt etwas in uns, was plötzlich Alarm schlägt. Das ist unser Gewissen. Wörtlich könnte man diesen Ausdruck auch mit Mitwisser wiedergeben. Ein Gewissen ist ein Mitwisser. Ich habe einen Mitwisser in mir, der all das mitbekommt, was in meinem Leben so läuft. Nicht nur das, was andere von außen sehen, sondern in mir drinnen ist so eine Institution, so ein Mitwisser. Vielleicht so eine Art Rauchmelder. Schaut mal, ich habe euch mal so einen Rauchmelder mitgebracht. Zu diesen Geräten pflegen wir an der Bibelschule gerade ein ambivalentes Verhältnis. Das hat eine längere Geschichte. Vor einigen Jahren haben wir mal gedacht, oh, Rauchmelder sind gut. die sollten wir mal bei uns installieren, sorgen ja für Sicherheit. Das heißt, vor ein paar Jahren haben wir alle unsere Räume mit Rauchmeldern ausgestattet. Wir sind ein Missionswerk, haben uns also die günstigsten Dinge besorgt, die es gab, und haben die dann da installiert, aber merkten dann nach einiger Zeit, oh Mensch, diese Rauchmelder sind doch eher eine Last. Dann gingen die mitten in der Nacht mal los. Wir hatten Freizeitgäste dann bei uns, ne? Die schliefen ganz sanft und plötzlich wurden sie von den Rauchmeldern da aus dem Schlaf gerissen. Keine Ahnung, was da passierte. Vielleicht haben die vorher noch mal eine Kerze angemacht oder so. Dann fangen die Dinger ja auch an zu piepen, wenn die Batterien irgendwie nicht mehr ganz in Ordnung sind, ne? Die DIN sagt, so 30 Tage bevor die Batterien den Geist aufgeben, muss das Gerät signalisieren, aha, die Batterie ist am Ende. Das heißt, wir hatten immer nur Beschwerden. Nächsten Morgen standen die unausgeschlafenen Freizeitgäste bei uns mit dicken Augen und sagten, was habt ihr da denn gemacht? Okay, das heißt, wir haben sie alle wieder rausgerissen. Alle weg. Kurze Zeit später kam die Feuerwehr zu uns und sagte, Leute, warum habt ihr denn hier keine Rauchmelder? Das heißt, jetzt fangen wir wieder an, die zu installieren. Ja, bei uns in der Wohnung kamen vor ein paar Wochen welche rein, aber diesmal die richtig guten. Ja, mit so einer 10-Jahres-Batterie, die lange hält. Also richtig gute haben wir jetzt bei uns drin. Rauchmelder sind gut. Rauchmelder funktionieren sehr häufig optisch. Das heißt, dieser Rauch, den das menschliche Auge noch nicht sehen kann, wird aber von Rauchmeldern wahrgenommen, weil so einzelne Schmutzpartikel oder Rauchpartikel, die so in den Rauchmelder eindringen, Licht reflektieren und so kann signalisiert werden, oh, da ist Rauch da. Das menschliche Auge sieht das noch nicht, aber der Rauchmelder. Und so etwas macht ein Gewissen. Das Auge sieht das noch nicht, zumindest das Auge von anderen, meins vielleicht auch noch nicht, aber da tickt etwas in mir, was mir sagt, Matthias, da ist etwas nicht in Ordnung. Nur das mit dem Gewissen, das ist ein bisschen problematisch, ähnlich wie mit den Rauchmeldern. Ein Gewissen könnte zu früh anschlagen, ähnlich wie Rauchmelder das tun. Und ein Gewissen könnte zu spät anschlagen, wie das dann auch defekte Rauchmelder vielleicht tun. Ein Gewissen ist etwas sehr Hilfreiches, es muss aber justiert und ausgerichtet sein am Wort Gottes. Und das meint der Ausdruck ein gutes Gewissen, also ein funktionierendes Gewissen, das nicht zu früh und das nicht zu spät anschlägt. Und da merken wir, oh, da ist aber ein ganz großes Übungsfeld für uns, wie wir mit unserem Gewissen umgehen. Nehmt euch gerne mal Zeit, Römer 14 zu lesen. Ein Kapitel, in dem wir sehen, da sind unterschiedliche Menschen in der Gemeinde, die gerade nicht gut miteinander zurechtkommen. Und das hat unter anderem etwas mit dem Gewissen zu tun. Da geht es um Götzenopferfleisch. Darf man das nun essen oder nicht? Und da gibt es einige, die sagen, nein, das darf man auf gar keinen Fall essen. Da hat das Gewissen sehr früh angeschlagen. Da gibt es andere, und die bezeichnet Paulus dann als die Starken, die würden sagen, doch, wir können alles essen. Das heißt, da ist das Gewissen justiert. Aber diese beiden, die haben Mühe miteinander in der Gemeinde. Die einen, die richten die anderen, und die anderen verachten die einen. Wenn das Gewissen nicht richtig justiert ist, nicht richtig ans Wort Gottes angepasst ist, bringt das große Probleme im Miteinander in der Gemeinde und es bringt für uns persönlich große Probleme. Deshalb ist eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen müssen im Laufe der Jahre, wenn wir mit Christus leben, unser Gewissen auszurichten nach dem Wort Gottes, es nicht totzuschlagen, und es aber auch nicht übersensibel reagieren zu lassen. Römer 14, übersensibel. Wenn ich Galater 5 nehme, dann habe ich den Eindruck, da sind Menschen, die haben ihr Gewissen totgeschlagen. Alles unter dem Begriff Freiheit, sagten sie, könne man tun. Da schlug nichts mehr in ihnen. Galater 5, Vers 13. Da schreibt Paulus, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sagt nicht, oh, als Christen sind wir ja frei, wir können alles tun und plötzlich schlägt gar nichts mehr in uns. Ich würde nicht wagen, mich hier vorne hinzustellen und zu sagen, so Leute, da und da ist ein justiertes Gewissen. Das darf man und das darf man nicht. Da sind wir alle auf dem Weg. Wir sind alle dabei, unser Gewissen zu justieren. Das ist wahrscheinlich eine tägliche Arbeit. Ich kann euch nichts genau sagen, was man denn nun darf oder was man nicht darf. Was ich euch und mir nur empfehlen kann, ist, dieses Buch zu nehmen und unser Gewissen von diesem Buch schärfen zu lassen. Den Mut zu haben, Dinge als falsch zu kennzeichnen oder als richtig zu kennzeichnen. Aber dann bitte ausgerichtet am Wort Gottes. Aber wenn wir alle miteinander da auf der Suche sind und auf dem Weg sind, da bewahre uns Gott davor, dass wir uns gegenseitig richten und verachten. Wir sind alle auf dem Weg dorthin, ein gutes Gewissen auszubilden. Da müssen wir uns gegenseitig helfen, aber bitte nicht richten und bitte nicht verachten. Der dritte Gedanke, und ich glaube, das ist fast der wichtigste Gedanke von diesen dreien. Paulus schreibt von einem ungeheuchelten Glauben. Und im Grunde genommen war es auch dieser Ausdruck in diesem Vers, der mich mal dazu gebracht hat, ganz tief in diesen Vers einzusteigen. Paulus sagt, am Ende unseres Lebens, da soll ein ungeheuchelter Glaube stehen. Was meint das? Der Begriff ungeheuchelt, der hier steht, da ist das Gegenteil von geheuchelt. Was heißt geheuchelt? In der Bibel kommt häufig der Begriff Heuchler vor. Wer wird in der Bibel als Heuchler in der Regel bezeichnet? Müsste ich fast wieder die Kinder hier nach vorne holen. Ne? Die könnten das wieder anhand dieses Bildes gut sagen. Ja, das sind die Pharisäer. Ihr habt recht, habt ihr alle gedacht. Das sind die Pharisäer. Die werden als Heuchler bezeichnet. Aber auch im Neuen oder in den neutestamentlichen Briefen werden wir aufgefordert, ungeheuchelt zu leben. Was war das Problem der Pharisäer damals? Matthäus 6, da möchte ich uns gerne mal einige Verse lesen. Matthäus 6, da kommt der Begriff Heuchler vor und er wird so erklärt, dass wir gut verstehen können, was das für unseren Text bedeutet. Matthäus 6, was sagt Jesus hier? Da sagt er, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Dann weiter in Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Und dann weiter noch Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Jesus bezeichnet die Pharisäer als Heuchler, weil sie Dinge tun, damit sie von den Menschen gesehen werden. Das passt sehr gut zu der Grundbedeutung dieses Wortes. Der Begriff Heuchler, wenn man ihn wörtlich übersetzt, meint das eigentlich Schauspieler. Ein Heuchler ist ein Schauspieler. Jemand, der nach außen etwas darstellt, was innerlich gar nicht da ist. Das ist ein Heuchler, ein frommer Schauspieler. Dieser Begriff war damals in der Antike weit verbreitet. In der Zeit Jesu gab es große Theater, da wurden große Schauspiele aufgeführt. Das Interessante ist, dass die Stücke zur Zeit Jesu in der Regel Ein-Mann-Stücke waren. Da standen also nicht 10, 20, 30 Schauspieler auf der Bühne, obwohl das die Größe der Bühne zugelassen hätte, sondern ein Schauspieler stand dort und er schlüpfte in alle Rollen, die das Stück ihm vorgab. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so eine alte Statue. Da ist ein Schauspieler dargestellt und seht ihr, was hält er in seiner linken Hand? Können Sie das erkennen? Das ist eine Maske. So wurde damals Schauspielerei verstanden. Also ein Mann stand auf der Bühne und er hatte unterschiedliche Masken. Und wenn er die Rollen wechselte, dann wechselte er die Masken. Ja, setzte die eine Maske auf und schlüpfte in die eine Rolle, Maske weg, die nächste auf und dann war er die andere Person. Und das verbanden die Leute damals mit dem Begriff Schauspieler. Also einer, der Masken trägt, in unterschiedliche Rollen schlüpft. Und jetzt sagt Paulus, Gott möchte in euch einen ungeheuchelten Glauben verwirklicht sehen. Einen nicht geschauspielerten Glauben. Ein Glauben, der integer ist, der das, was er außen darstellt und lebt, auch innerlich hat. Ein ungeheuchelter Glaube. Ein Glaube, der nicht die große Bühne sucht und den Applaus der Menschen und das Kopfnicken der anderen Menschen, sondern ein Glaube, der innerlich fragt, was gefällt Gott und der an seinem inneren Menschen arbeitet. Und als ich das mal las, da habe ich gedacht, Matthias, wie viel Schauspielerei gibt es in deinem Leben, wo du Dinge tust, die du nur tust, weil man sie eben so tut, in der Gemeinde oder im Reich Gottes. Wenn wir Christen werden, und ich hatte es gerade schon erzählt, mit 20 Jahren bin ich Christ geworden, da ist man noch so wunderbar unverdorben. Nee, das ist eigentlich falsch gesagt, eigentlich ist man total verdorben. Ja? Aber ich meine so von der christlichen Sozialisation her, irgendwie noch so wunderbar unverdorben, aber man lernt innerhalb kürzester Zeit, okay, wie muss ich mich bewegen in der Gemeinde? Welche Vokabeln muss ich gebrauchen, damit ich nicht auffalle und damit man mich für einen frommen Menschen hält? Das geht relativ schnell. Das habe ich innerhalb von wenigen Wochen gelernt. Und da kommt manchmal der innere Mensch nicht hinterher. Deshalb dieser Ausdruck, der fragt mich, Matthias, was ist von bei dem, was du sagst und tust, was ist eigentlich wirklich echt? Und was ist nur angelernt, nach außen hin dargestellt? Ich glaube, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht noch. Guck mal hier. Das ist eine wunderbare Bibliothek. Ist nicht meine. Auch nicht die von Michael Kotsch. Es ist einfach ein Bild, das ich im Internet gefunden habe. Eine ganz tolle Bibliothek. Dieses Bild habe ich von einer Seite, von einem Verlag, bei dem du diese Bücher kaufen kannst. Also kannst diese wunderbare Bibliothek dort kaufen bei diesem Verlag. Wenn du jetzt mal weiterklickst und schaust, was sind denn das eigentlich für Bücher? Guck mal, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Diese Bücher, die dort stehen, wenn man die mal ein bisschen näher betrachtet, sehen die so aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen klein geraten. Kann man das erkennen, was das ist? Das sind nur Buchdeckel. Die Bücher sind leer. Da ist nichts drin. Das heißt, bei dem Verlag kannst du Buchdeckel kaufen, ganz großartig aufgearbeitet, in Leder, mit Goldschrift außen drauf. Warum verkauft man sowas? Gut, IKEA könnte sich dort bedienen, aber dafür machen die das nicht. Sondern dieser Verlag stellt ganz hochwertige Buchdeckel her. Und zwar, ja, gibt es besondere Berufsgruppen, so manche, die identifizieren sich von ihrem Selbstverständnis her über die Größe ihrer Bibliothek, etwas spitz ausgedrückt. Das heißt, wenn Sie mal Fachkollegen zu sich nach Hause einladen, dann macht es sehr viel her, wenn man sie mal in einen großen Raum führen kann und so eine ganz große Bibliothek zeigen kann. Es gibt so manche Berufsgruppen, für die ist das sehr wichtig. Ich will keine einzelnen Gruppen nennen. Ich will aber hier kurz sagen, dass man doch hier und dort munkelt, dass auch Theologen darunter sein sollen. Ja, die sich eben sehr stark über ihre Bücherwände identifizieren. Wenn du jetzt nicht das nötige Kleingeld hast, aber gerne deine Fachkollegen beeindrucken willst, was tust du? Du gehst zu diesem Verlag und dort kannst du alle Bücher, die es so gibt, alle Standardwerke, kannst du dort in Auftrag geben. Die informieren sich, wie sehen die in echt aus, und dann werden die nachproduziert, hohl, aber hast du eben nur diesen Deckel. Und dann bestellst du die dort und ruckzuck hast du da eine ganz große Bücherwand. Und dann holst du einen Fachkollegen, lädst ihn mal ein, führst ihn durch deine Bibliothek und der ist total beeindruckt. Der guckt sich das an und sagt, boah, wow, das ist ja ein Ding. Und er geht so rum und guckt und ist vollkommen begeistert. Ne? Und plötzlich sagt er, du, was ist das denn da? Mensch, das Buch, das suche ich doch schon seit langem. Das habe ich doch noch nie in Händen gehabt. Ne? Und geht dann dahin und will das Buch rausgreifen. Wenn das passiert, dann musst du ihm ganz schnell einen Kaffee anbieten. Ne? Den musst du vorher schon gekocht haben am besten, ne? Wenn du ihn da rumführst. Denn er darf niemals eines dieser Bücher, die in deinen Regalen stehen, wirklich in der Hand haben. Das ist ein geschauspielerter Glaube, mehr in den Regalen zu oder nach außen mehr darzustellen, als man wirklich hat. Die Frage, die Paulus dir und mir hier stellt, ist die, was steht wirklich in unseren Regalen? Nach außen mag das ganz schön aussehen, aber was ist wirklich drin? Am Ende unseres Lebens, wenn wir irgendwann mal alt geworden, vielleicht kurz davor stehen, heimzugehen, dann möchte Gott, dass sich ein ungeheuchelter Glaube in unserem Leben entwickelt hat. Wenn ihr mit Kindern arbeitet, ich sage es mal so deutlich, ich glaube, zu häufig sorgen wir nur dafür, dass die junge Generation sich angepasst verhält und das Richtige nach außen darstellt, und wir achten nicht so sehr darauf, was ist wirklich drin. Es geht um einen ungeheuchelten Glauben, der natürlich auch nach außen mit allem, was wir tun und reden und singen, die Dinge tut, die Gott Ehre macht, ja. Aber wenn es nur geschauspielert ist, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Ein ungeheuchelter Glaube. Das Endziel der Weisung. Und dieser Begriff Weisung meint auch genau das, was in Gemeinden an Weisung weitergegeben werden soll. Das schreibt Paulus hier an den Timotheus. Sagt ihm in Kapitel 1, Timotheus, geh du in die Gemeinde, dort sollst du Weisung weitergeben, denn dort gab es manche Dinge, die nicht richtig liefen. Und da sagt er, unterweist die Gemeinde, unterrichte sie, aber achte bitte darauf, wenn du Menschen unterrichtest, am Ende soll Liebe dastehen aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben. Dazu helfe uns der Herr. Lass mich bitte noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der an uns arbeitet. Du hast uns, die wir alle mal ganz grobe Klötze waren, uns hast du genommen, hast auch schon gesehen, was aus uns einmal werden kann oder was du dort verwirklicht haben möchtest. Und dann hast du angefangen zu arbeiten an diesem Block. Das tut manchmal weh, dort musst du Dinge wegnehmen, aber du hast ein wunderbares Bild vor Augen, das dort eines Tages mal entstehen soll. Und dazu gehören eben gerade diese Elemente, das reine Herz, das gute Gewissen und der ungeheuchelte Glaube. So bitten wir dich, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, da wo du Dinge wegnehmen willst an uns, die diesen Dingen entgegenstehen, da bitten wir dich, dass wir bereitwillig an uns arbeiten lassen. Und dort, wo wir verantwortlich sind für Menschen, vielleicht für unsere eigenen Kinder, oder für die junge Generation in der Gemeinde. Da hilft uns, dass wir auch immer das vor Augen haben. Das ist das, was rauskommen soll. Und dein Geist kann das alles in unserem Leben verwirklichen. Dafür danken wir dir herzlich und bitten dich darum, dass wir mit unserem Menschen, mit unserem äußeren, aber auch mit unserem inneren Menschen dir Ehre machen und dass wir uns umgestalten lassen von dir in dein Bild. Das kannst du schenken. Amen.